Tourismus to go. Der Podcast. Inspiration und Wissen für die Gastgeber von morgen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Tourismus to go. Mein Name ist Alexander Grübling und auch heute wieder dreht sich diese Folge um die schönste Branche der Welt. Und heute geht es um einen besonders schönen Ort, denn wir nehmen euch mit auf eine Reise der besonderen Art. Es geht an einen Ort, der für viele das ultimative Postkartenparadies ist. Türkisblaues Wasser, schneeweißer Sand und Sonnenuntergänge, wie sie kitschiger kaum sein könnten. Aber hinter dieser Traumkulisse steckt auch harte Arbeit und vor allem ein komplexes Management. Denn ein Resort auf einer abgelegenen Insel zu führen, ist logistisch, personell und ökologisch eine echte Meisterleistung. Gerade heute, in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit für Gäste eine immer größere Rolle spielt und verantwortungsbewusstes Reisen auch in den Fokus rückt. Unser heutiger Gast kennt diese Welt in- und auswendig. Thomas Schult ist General Manager des Le Méridien Maldives Resort und Spa. Eine Position, die nicht nur Führungsstärke verlangt, sondern auch ein tiefes Verständnis für internationale Märkte, interkulturelle Teams und auch den Spagat zwischen Luxusanspruch und Umweltverantwortung. Thomas Schult stammt ursprünglich aus Köln und ist seit fast 30 Jahren beim Marriott International tätig. Seine Karriere führte ihn quer durch Europa und Asien. Und heute verantwortet er auf der Privatinsel Tilama Fushi ein autarkes Resort mit über 300 Mitarbeitenden. Ein Betrieb, der in vielen Bereichen echte Pionierarbeit leistet. Von der Energieversorgung über das Abfallmanagement bis hin zur kulturell sensiblen Gästebetreuung. Im Gespräch erzählt Thomas, wie sich das Leben und Arbeiten auf einer abgeschiedenen Insel anfühlt, wie man ein diverses Team motiviert und zusammenhält und warum es manchmal ein Cricket-Turnier braucht, um die Stimmung hochzuhalten. Und wie man aus einem Luxushotel Schritt für Schritt einen nachhaltigen Vorzeigebetrieb macht. Also lehnt euch zurück und begleitet uns in diese interessante Welt. Das Gespräch hat mein Kollege Markus Höller geführt und er war auch vor Ort, der Glückspilz. Also los geht's mit Thomas Schult.
Ja, lieber Thomas, danke für deine Zeit, dass wir hier in dem wunderschönen Resort auch etwas plaudern können über deine Tätigkeit. Vielleicht darf ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen.
Ja, hallo, schönen guten Tag zu unseren Zuhörern. Mein Name ist Thomas Schult, General Manager in Le Méridien Maldives Resort and Spa. Bin hier seit 2,5 Jahren tätig als General Manager und mittlerweile fast 30 Jahre für die Marriott-Kette zuständig. Oder mit der Marriott-Kette.
Sehr gut. Wie gesagt, du hast vorher gesagt, seit 2023 bist du hier General Manager. Welche besonderen Herausforderungen und Chancen sind aus deiner Sicht damit verbunden, so ein Resort auf einer abgelegenen Insel zu leiten?
Ja, du sagst es schon beim Wort. Der Trigger ist die abgelegene Insel. Mhm. Wir sind komplett auf uns selbst gestellt. Von der Energieproduktion, Generatoren, Solarenergie. Wir pumpen unser eigenes Wasser aus Brunnen, filtern das, bereiten es vor als Trinkwasser, als Nutzwasser zum Duschen und für die Toilettenspülung. Dann auch wieder zurückfiltern. Es wird nichts ins Meer zurückgespült, sondern wir haben unsere eigene Kläranlage und dann wird dieses Wasser später zum Wässern der Pflanzen auf der Insel benutzt, zum Beispiel. Auch wenn es zur Versorgung der Food and Beverage, der Lebensmittel kommt, haben wir unser eigenes Support-Schiff mit der eigenen Crew und Captain. Und die kommen einmal in der Woche rein mit den neuen Lebensmitteln und Getränken. Und im Einkauf sitzen dann 7 Leute, die verantwortlich dafür sind, dass alles zum selben Zeitpunkt in der Hauptstadt Mali auf den Malediven zusammenkommt, um das dann rechtzeitig hier auf die Insel zu bringen, damit unsere Gäste versorgt sind. Das sind so die Hauptherausforderungen. Dann als kleine Besonderheit auch, und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass unsere 303 Mitarbeiter, alle hier auf der, oder fast alle bis auf 5, hier auf der Insel leben. Und das lässt uns einerseits zu einer großen Familie zusammenwachsen, mit einer Gruppenbildung im positiven Sinne. Man kann nicht Freunde mit 300 Leuten sein. Aber ja, mit den kleinen Herausforderungen, die das so gibt, von 300 junge Leute, oder fast alle jung geblieben, auf engem Raum zusammenleben. Aber es macht Spaß und ja, wir sind zu einer großen Familie zusammengewachsen.
Sehr schön. Das heißt, der Unterschied zwischen einem Resort hier auf einer abgelegenen Insel und zu einem Stadthotel ist natürlich gewaltig. Du hast vorher natürlich auch in anderen, sag mal, klassischen Hotels, auch im urbanen Raum gearbeitet. Wie hat dir diese langjährige Erfahrung in diesen Hotels geholfen dabei, hier die Arbeit aufzunehmen?
Ich muss vielleicht dazu erzählen, dass dies meine erste GMs-Position ist. Ich war zuvor, habe im Sales, im Verkauf bei Marriott angefangen, die ersten 3 Jahre verbracht und bin dann später ins Revenue Management gewechselt, habe über einzelstehende Hotels bis 8 Hotelcluster und dann auch war verantwortlich zum Schluss für 63 Hotels in Indonesien, für das gesamte Land oder in Country, wie man so schön sagt. Das, was ich angefangen habe zu lernen, in dem Moment, wo ich Deutschland verlassen habe, ich habe gearbeitet in Prag, Czech Republic, bin dann nach Asien, habe in Bangkok gearbeitet, zweimal basierend in Indonesien, zuerst 2,5 Jahre, dann umgezogen nach China und Hongkong, dann wieder zurück nach Jakarta. Was man dabei lernt, wenn man nicht mehr in seinem Heimatland arbeitet, ist einfach mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Ruhe zu bewahren und Geduld zu zeigen, weil nicht alles so funktioniert wie in Deutschland. Manche Dinge gehen schneller, manche Dinge gehen langsamer. Und ja, das hat mir über die letzten 15 Jahre im Ausland beigebracht, einfach mehr Geduld zu zeigen, Akzeptanz für die verschiedenen Gästestrukturen, für die verschiedenen Mitarbeiter, die jetzt bei mir hier auf der Insel leben. Ja, das ist es eigentlich schon.
Guter Punkt, die Arbeit eben direkt mit dem Team auf einer Insel, wo also alles auf sehr engem Raum basiert, mit einem sehr großen Team, wo man sich persönlich kennt. Wie motiviert man so ein Team auf so einer Insel und auch wie bindet man es langfristig, dass die diese Arbeit auch in der nächsten Saison und in vielen Saisonen weiterhin machen, dass man nicht jede Saison wieder mit einem neuen Team sich auseinandersetzen muss, das vielleicht dann wieder Einarbeitung braucht?
Das spielt schon eine große Rolle bei der Auswahl der Mitarbeiter, dass wir versuchen, eigenengagierte, motivierte Mitarbeiter einzustellen. Funktioniert größtenteils und das erzählen uns auch die Gäste und geben uns die Gäste zurück in positiven Reviews auf TripAdvisor und all den anderen Plattformen, die es so gibt, Holiday Check etc. Ich sag mal, die in Asien, viele asiatische Länder, das ist, sag mal, 85% unserer Mitarbeiter kommen aus diesem Bereich, bringen auch ein bisschen mehr an natürlicher Hospitality mit in die Wege gelegt, als das vielleicht in anderen Kontinenten der Fall ist. Somit ist es ein bisschen einfacher. Aber wir tun auch hier auf der Insel eine ganze Menge, um die Mitarbeiter sozusagen bei Laune zu halten. Ja, es ist natürlich, wir können die nicht auf der Insel lassen und du musst arbeiten und du gehst dann schlafen. Nein, wir unterhalten dir auch. Sei das mit einer Fußball-Competition oder unsere indische und Bangladesch-Community, die spielen ganz gerne Cricket. Cricket-Competition, das mag Karaoke singen sein, das ist ein Kinoabend. Das ist ein Federballturnier, das ist ein gemeinsamer Ausflug zur Nachbarinsel, Jetski fahren, natürlich nicht für alle 300 zusammen, für die limitierte Auswahl dann. Wir bringen sie raus zur Dolphin-Tour. Ja, da muss schon so ein bisschen auch von unserer Seite passieren. Und das ist dann die Herausforderung ans Personalbüro umso größer, als einfach nur abzuwickeln, wen stellen wir ein und wer verlässt uns gerade. Ja.
Weil du angesprochen hast, wir sind ja hier in Asien, noch dazu auf einer Insel und dementsprechend auch der Großteil des Personals asiatisch. Wie lässt sich das in Einklang bringen mit der Marke Le Méridien, die ja eigentlich für eine gewisse Art von europäischer Hospitality steht, die auch eine sehr etablierte Marke ist und eben als solche auch positioniert ist?
Ja, gut. Ursprünglich von Air France 1972 gegründet mit dem ersten Hotel in Paris, ist die Marke jetzt stark angewachsen. Mittlerweile haben wir, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 70 Hotels der Marke in Asien alleine. Ja, ein Teil des Positioning ist, dass man eine europäische Marke darstellt, aber wir sehen das so, dass wir uns halt auch mehr in die Länder, wo wir operieren, integrieren und auch lokale Aspekte mit einfließen lassen. Für uns hier in den Malediven mag das sein, dass wir moderne Villen anbieten, was vielleicht so ein bisschen für den europäischen Stil steht, aber davon abgesehen bieten wir den lokalen maldivischen Abend an und man kann nicht erwarten, dass man hier ein totales europäisches Flair hat, wenn man bei uns übernachtet.
Und das Le Méridien spricht ja auch Paare oder Familien gleichermaßen an. Es ist ja doch dann ein Unterschied, wie jetzt ein Paar Urlaub macht auf den Malediven, wie eine Familie mitunter mit kleinen Kindern Urlaub macht auf den Malediven. Wie deckt ihr alle diese Bedürfnisse hier ab?
Das Angebot ist breit gefächert. Es fängt bei den normalen Leistungen an, die jedes Resort in den Malediven hat, wie zum Beispiel ein Dive Center, wir haben ein Spa. Wir bieten Motorsport an, motorisiert und nicht motorisiert. Und natürlich für viele ist, wenn sie zum ersten Mal oder auch die Wiederholungstäter verlieben sich einfach in Schnorchelaktivität oder gehen tauchen und verbringen einen Großteil des Tages im Wasser liegend und beobachten die Unterwasserwelt. Was wir dann zusätzlich noch anbieten, zum Beispiel haben wir nicht nur einen Bereich, die Insel ist nicht verfügbar für alle Altersgruppen und Zielgruppen, sondern wir haben einen Bereich zum Beispiel, das ist halt only markiert, für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Ruhe suchen als am öffentlichen Pool und können sich dort zurückziehen. Des Weiteren versuchen wir immer offen für Veränderungen zu sein und auch auf die Gäste zu hören, ob sich die Ansprüche eventuell ändern, was man noch erwartet auf so einer Insel. Somit haben wir zum Beispiel Anfang dieses Jahres ein Paddlecourt dazu gebaut, aber versuchen auch immer wieder zu hinterfragen, ist das, was wir gestern gemacht haben, heute noch verlangt oder hat sich die Anforderung oder die Nachfrage der Gäste, wird sich das ändern. Somit haben wir Anfang des Jahres, weil wir so ein bisschen mehr Nachfrage nach Entertainment hatten, eine zweimal in der Woche stattfindende Poolparty etabliert und den Bereich und in der Tat und den Bereich auch umgestaltet, um das interessanter zu machen.
Wenn du gesagt hast, gestern und heute, also als der Tourismus auf den Malediven in den 70er Jahren begonnen hat, war ja zum Beispiel noch gar nicht denkbar, dass ein Resort oder ein Hotel vielleicht auch nur einen Pool dabei hat. Mittlerweile ist es eigentlich Standard, für eine gewisse Hotelkategorie hier einen Pool zu haben. Dementsprechend auch ein Spa, also war vielleicht auch in den 80ern vielleicht noch nicht das Ding. Mittlerweile kann man ein Resort kaum ohne ein Spa dazu anbieten. Jetzt hast du vorher erwähnt, jetzt gibt es diesen Paddlecourt. Was ist denn das nächste große Ding, wo man sagt, okay, das wird vielleicht ein Trend, wo die Resorts alle mitziehen müssen und sagen, das brauchen wir dabei, weil die Gäste es vielleicht verlangen?
Also ein großes Ding dazu fällt mir jetzt momentan nicht ein. In den nächsten 10 bis 15 Jahren sollte es vielleicht irgendwas geben, um den Transport in den Malediven zu vereinfachen. Dass man vielleicht auf speziell entwickelte Speedboots, die den Transfer zwischen den Resorts einfacher machen, oder zwischen der Hauptstadt und Male, wenn man dort landet. Weil momentan ist für die 130 Kilometer Distanz für uns, kommt nur das Seeflugzeug in Frage, was ein tolles Erlebnis ist.
Aber es ist kostspielig.
Es ist kostspielig, ja. Und ich möchte nicht sagen, nicht umweltfreundlich, aber es ist natürlich mehr umweltbelastend als eventuell ein mit alternativ betriebener Energie betriebenes Schnellboot zum Beispiel. Ja. Also da würde sich schon in den nächsten Jahren und auch mit der Expansion, die wir hier sehen, dass fast 5-6 Resorts pro Jahr mit dazukommen und die Destination an Anreisen stets wächst, also die Nachfrage in die Malediven, ist momentan immer noch auf dem steigenden Ast. Bis Jahresmitte diesen Jahres sind die Anreisezahlen fast 10% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und das haben wir die letzten Jahre auch immer wieder gesehen, dass sie fast im doppelstelligen Bereich, prozentualen Bereich gestiegen sind. Also von daher müssen sich da was tun und wird sich wahrscheinlich was tun.
Weil du es gerade erwähnt hast, auch diese Anreise, die Speedboat, die Seaplanes etc. Allein schon die Anreise zu den Malediven mit dem Langstreckenjet etc. ist natürlich alles andere als nachhaltig, das wissen wir. Es ist natürlich ein Luxussegment und da ist Nachhaltigkeit schwer zu vereinbaren, aber ihr habt zum Beispiel hier auch diesen Hydroponic Garden, wo also selbst selbst Gemüse angebaut wird, wo selbst Salat angebaut wird, wo man versucht auch vielleicht da, wo es noch möglich ist, weil Fläche ist natürlich auch rar, mit Solar noch irgendwie Energie zu gewinnen. Welche Impulse kann man denn überhaupt setzen auf seinem Ressort, um ein bisschen was zur Nachhaltigkeit beizutragen und ein bisschen was davon zu reduzieren, was es sonst eigentlich die Umwelt belastet hier oder zu machen?
Ja, auch da sage ich wieder, einfach offen bleiben für Veränderungen und immer wieder hinterfragen, ist das, was ich gestern gemacht habe, heute noch gut genug? Gibt es neue Möglichkeiten, neue Techniken? Wir haben mit Solarenergie begonnen. Gleich nach der Öffnung waren auch Solarpanel integriert. Die haben wir schon zweimal, sind die schon durch ein Upgrade gegangen. Die Panel sind leistungsfähiger geworden und wir sind auch dann nach zwei oder nach anderthalb Jahren nach der Öffnung sind wir aufs Maximum der Fläche, die wir abdecken können, mit Solarpanel gegangen und können somit heute stolz sagen, dass wir 25% unserer Energie an starken Sonnentagen auf den Tag kumuliert 25% mit Solarenergie abdecken. Ist das in zwei Jahren noch gut genug? Ist es eigentlich jetzt schon nicht mehr gut genug für uns? Aber wir gucken nach Möglichkeiten. Da spielen natürlich auch zur gewissen Weise die Kosten eine Rolle. Es ist momentan noch zu kostspielig, das umzurüsten oder zu erweitern. Aber wir gucken auch andere Bereiche an, wie Abfallbeseitigung. Ja. Abfall ist hier in den Malediven, wie man sich vorstellen kann, natürlich auch ein Problem. Hier gibt es nur Inseln. Eine Insel ist zum Abfallinsel erklärt worden und da wird alles hintransportiert. Wir können jetzt seit ca. 6 Wochen, weil wir uns eine Abfallzerkleinerungsmaschine gekauft haben, mit der wir sozusagen unseren Biomüll, der nicht durch eine Biogasanlage gehen kann, den zerkleinern können und auch als Humus hier auf der Insel benutzen können, was unseren Gesamtabfall schon mal um 30% reduziert. So kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu. Das Hotel ist schon damit eröffnet worden, dass man kennt die strohgedeckten Dächer aus vielen verschiedenen Ländern, so auch in den Malediven, auf den Gästevillas. Wir haben ein Recycle-Plastik-Imitat. Das sieht aus der Entfernung genauso aus wie ein Strohdach, ist aber aus Recycle-Plastik und hält dementsprechend wesentlich länger. Die Strohdächer müssen einmal im Jahr erneuert werden. Wir haben die jetzt schon 5 Jahre mit dem Plastik abgedeckt. Man sieht es nicht.
Werden diese Maßnahmen auch in der Öffentlichkeit oder den Gästen gegenüber kommuniziert? Nehmen die Gäste das gut auf?
An Ausführungen auch hinter den Kulissen für die Gäste, die interessiert sind. Betreiben da sehr, sehr gerne Aufklärung. Somit sind zum Beispiel auch unsere Villen sehr energiesparend gebaut, mit starker Isolierung, also dass wir da, Air Conditioning ist natürlich auch wieder in den Malediven ein Thema, verbraucht eine große Energie, aber da gilt es dann halt mit guter Isolierung und so weiter, was Fenster angeht und auch die Gebäude an sich, das relativ klein zu halten. Macht uns in Zeiten, wo wir gern mehr Energie sparen, wenn die Belegung sehr, sehr niedrig ist, macht uns das ein Problem, weil es so kosteneffektiv gebaut worden ist, dass da gar nicht viel Unterschied ist, ob wir jetzt 50% Belegung haben oder 80%. Der Energiekonsum ist fast dasselbe.
Ich sehe schon, du hast einen großen Tatendrang und versuchst natürlich auch mit einem entsprechenden Handlungsspielraum, den du zum Glück hier hast, da Sachen voranzubringen. Was sind denn jetzt deine persönlichen Ziele, mittelfristig, langfristig hier im Le Méridien? Wie lange hast du vor zu bleiben? Was hast du noch vor, für Projekte in Angriff zu nehmen, um dieses Ressort wirklich als Vorzeigeprojekt, als quasi Top-Ressort in der Gruppe zu positionieren?
Das mag man jetzt fragen, von welcher Seite aus man Top bezeichnet. Sicherlich haben wir auch jetzt, wir sagen Ultra-Luxury-Resorts hier in den Malediven, mit denen wir dann servicemäßig nicht unbedingt standhalten können oder auch die Einrichtung und die Größe der Villen zum Beispiel. Und ja, ich denke, gerade Umweltschutz, Sustainability und so weiter, das ist schon ein großes Projekt für uns und da sind wir glücklicherweise auch oder erfahren eine große Unterstützung von unseren Eigentümern, die das Resort von Marriott betreiben lassen, die da mit großer Unterstützung dabei sind und immer wieder auch selbst hinterfragen, was können wir noch anders tun, wo können wir noch mehr unterstützen, um das Resort noch mehr into Sustainability zu führen. Marriott hat mittlerweile auch seit 18 Monaten, 18, 19 Monaten jemanden eingestellt, für APEC, sagen wir Asia-Pacific-Region ohne, excluding China. Das ist jemand, der sich nur um Sustainability-Efforts kümmert, also nur um den Umweltschutz. Wo können wir was besser machen? Können wir uns beim Fleischeinkauf umstellen? Da spielt auch eine Rolle und Sustainability meint dann für uns auch zum Beispiel, bestellen wir Seafood, das geangelt oder gefangen wird und man berücksichtigt, dass es wieder auf natürliche Weise nachwachsen kann. Bestellen wir Schweinefleisch, wo halt auch die Tierrechte so ein bisschen berücksichtigt werden, haben wir Eier von freilaufend gehaltenen Hühnern oder das Gegenteil. Also, und da kommen immer wieder neue Erkenntnisse, neue Dinge mit dazu, die bei uns mittlerweile auf einer separaten Balance-Scorekarte gemessen werden und die natürlich idealerweise dann im Grünstatus über 85% enden soll am Ende des Jahres. Also da werden wir schon gemessen und das ändert sich jedes Jahr, da werden die Ansprüche größer. Es fängt mit einer Sustainability-Zertifizierung zum Beispiel an, ja, und hört damit auf, wo wir unsere oder wie wir unsere Lebensmittel einkaufen.
Ja, dann sage ich vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir hier noch eine schöne Zeit, weiterhin zu arbeiten. Und vielleicht, wenn du mal nach Wien kommst, dann lade ich dich gerne auf ein Schnitzel ein.
Vielen Dank, Markus. Komme ich gerne darauf zurück. Danke.
Das war Tourismus to go. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlags. Dein Partner für fundierte Brancheninsights.